Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Zuerst möchte ich den beiden Schwestern danken, die das hier aufgebaut haben. Ich wollte euch eigentlich namentlich nennen, aber euer Wunsch nach Anonymität hat natürlich Vorrang. Also vielen Dank. Es ist unübersehbar, heute ist Erntedankfest. Und ich möchte in den Vordergrund stellen das Danken, und zwar das Danken für die vielen Dinge, die wir haben, die uns so alltäglich sind, wie das Essen, dass wir vielleicht manchmal das Danken vergessen. Was mir sehr am Herzen liegt und in diesem Jahr fast unüberhörbar und unübersehbar war, ist das Thema Krieg und Frieden. Wir hatten sehr viele Feiern in Gedenkveranstaltungen in Europa. 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges. Als der Erste Weltkrieg stattfand und in den Jahren danach hieß er bloß Weltkrieg. Uns Deutschen ist es zu verdanken, dass die Historiker die Weltkriege nummerieren mussten. 25 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg. Vor einigen Jahren, eigentlich vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch mit uns in den Urlaub gefahren sind, waren wir mal in der deutschen Stadt Kehl und sind über die Rheinbrücke gelaufen ins französische Straßburg. Unser Großvater Fritz Martin Thielemann ist über diese Brücke marschiert mit Tornister und Sturmgewehr. Unser Vater Fritz Thielemann war auch in Frankreich im Krieg. Und ich sozusagen als Vertreter der dritten Generation mit kurzen Hosen und Sandalen und Sonnenbrille. Für mich ist das ein großer Grund, Danke zu sagen. Das nächste Jubiläum ist im kommenden Jahr, 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Zweifellos ein angenehmeres Jubiläum. Wir leben jetzt also hier in Deutschland ungefähr 69,5 Jahre im Frieden. Alle, die jetzt so um die 70 sind und die Jünger sowieso, die kennen den Krieg nur aus Filmen, aus Fotos und vielleicht von Erzählungen der Alten. Männer, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, leben nicht mehr und die im Zweiten Weltkrieg live dabei waren, werden auch immer weniger. Die Frage ist schon, wie wir das verdient haben. Eigentlich haben wir die meisten nichts dazu getan. Wir können in Frieden leben mit unseren Nachbarn, unseren Kollegen und in der Familie. Aber der Frieden, den wir haben, ist für mich ein Geschenk Gottes. Noch ein Jubiläum, was jetzt relativ zeitnah aktuell ist. Vor zwei Tagen war der 3. Oktober. Das Ende eines Landes. Vor 25 Jahren, in wenigen Wochen ist wieder der 9. November, ist dieses schöne Land DDR in sich zusammengebrochen. Ein Land, in dem man nicht unbedingt hungern musste, aber es gab an vielen Dingen Mangel, über die man heute lachen kann. Das Schlimme und schwer erträgliche an diesem Land war eher die politische Unfreiheit, die Unterdrückung Andersdenkender, die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und dann ist das Land von der Bildfläche verschwunden, erstaunlicherweise friedlich. Wir nennen das die friedliche Revolution, was eigentlich schon eine paradoxe Wortkopplung ist. Wir sehen das jetzt gerade. In den letzten Jahren sind im arabischen Raum sehr viele autoritäre Regime gestürzt worden. Und die Folgen sind bis heute zu sehen in den täglichen Nachrichten. Blut und Elend, Not und Tod. Und wir standen plötzlich nach 40 Jahren kommunistischer Diktatur vor einem, an der Grenze zu einem neuen Land. Und so eine Situation ist auch in der Bibel beschrieben und das möchte ich jetzt vorlesen. Und zwar steht das im 5. Buch Mose im Kapitel 8. Das Kapitel ist überschrieben: Ermahnung zur Dankbarkeit. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Und ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und du wirst essen und satt werden. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechte und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und weiter ab Vers 17. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen beschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt. Soweit. Das Volk Israel war nach 40 Jahren Wüste an der Grenze zum verheißenen Land angekommen. Die alte Generation, die Ägypten noch kannte, lebte nicht mehr. Das waren die, die wussten, dass dort harte Sklavenarbeit war, aber sie haben auch gesprochen von den Fleischtöpfen Ägyptens. Es war offensichtlich doch ein Land, in dem man leben konnte, im fruchtbaren Nildelta, man hatte zu essen. Und die nächste Generation hat das Leben in der Wüste kennengelernt, wo es praktisch keinen Sinn hatte, etwas anzubauen, wo die Herden, wenn sie überhaupt große Herden waren, kaum Chancen hatten zu wachsen. Man war angewiesen auf die Nahrung, die Gott dem Volk gibt. Das heißt natürlich hundertprozentige Abhängigkeit von Gott. Und diese Lektion haben sie gelernt. Und wenn das Essen Tag für Tag wieder vom Himmel kam, dann hieß das auch, dass sich dort Vertrauen einstellt. Aber Gott kennt als unser Schöpfer uns Menschen. Er weiß, wie wir ticken und weiß, dass wir das sehr schnell vergessen. Und drum sagt er ihnen das schon vorab. Wie wird es dann gewesen sein? Die ersten Jahre im verheißenen Land werden arbeitsreich gewesen sein. Man hatte zuvor in Zelten gewohnt, man musste Häuser bauen, nebenbei Felder urbar machen, Land bestellen. Im fruchtbaren Jordanland, die erste Ernte, stelle ich mir toll vor, nach Jahren in der Wüste. Sicher große Dankbarkeit, sicher auch noch im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr. Und irgendwann ist es normal. Es ist dann völlig normal, dass man zu essen hat, dass es wächst, dass man gedeiht und dann guckt man schön nach dem Nächsten. Und das eine ist selbstverständlich und wir vergessen vielleicht zu danken. Die Situation von, sag ich mal, von uns ehemaligen DDR-Bürgern meiner Generation ist sicher nicht direkt mit dem Volk Israel vergleichbar. Aber wir sind auch in ein neues Land gekommen mit ungeahnten Möglichkeiten, mit riesigen Kaufhallen prall gefüllt. Wir haben Bäcker und Fleischer. Die ersten Wochen, Monate und Jahre waren aufregend und jetzt ist es für uns normal. Die DDR war sicher keine dritte Welt. Aber wir sind damals gewechselt von der zweiten in die erste. Und nicht nur in irgendein Land der ersten Welt, sondern in eines bis heute der reichsten Länder, die es auf der Welt gibt. Und wir sind uns dessen vielleicht manchmal nicht bewusst. Das, was man täglich hat, ist normal. Die Generation, die jetzt heranwächst, unsere Jugendlichen, die Kinder, die kennen das Leben nur so. Die wissen eigentlich nicht, das Leben auch völlig anders sein kann. Und wenn etwas normal ist, dann wird man, wenn mal was nicht klappt, relativ schnell unzufrieden. Was lesen wir denn, wenn wir die Zeitung aufmachen? Da drin steht, was so alltäglich passiert in der Welt. Das ist meistens schlimm genug. Und dann stürzen sich unsere Journalisten natürlich auf Skandale und Missstände. Denn das bringt Leser und die Auflage und macht vielleicht auch noch den Journalist selber berühmt, der das aufgedeckt hat. Ich möchte nur zwei Beispiele erzählen, die eins eher für die Erwachsenen. Immer wieder in der Kritik steht zum Beispiel unser Gesundheitssystem. Wer hat nicht schon mal geschimpft, wenn er lange im Wartezimmer saß? Oder dass man keinen Termin beim Facharzt bekommt, vielleicht erst dann, wenn man gestorben ist. Oder was die Kassen alles nicht bezahlen oder die Zustände im Krankenhaus. Wir haben immerhin ein Gesundheitssystem, das uns in den allermeisten Lagen hilft. Wir hatten vor einiger Zeit auf Arbeit Kontakt zu einer Firma, die Dialysegeräte herstellt. Die Kollegen von der Firma haben uns erzählt, dass sie Weltmarktführer sind, dass es ihnen prima geht. Sie haben jedes Jahr steigende Umsätze und ganz ohne Ausgaben für Marketing und Werbung. Aber, und darum erzähle ich das, sie verkaufen ihre Geräte eigentlich nur in wenige Länder der Welt. In den überwiegenden Teil In den meisten Ländern auf der Welt gibt es solche Technik überhaupt nicht und wenn, dann nur für die besser bezahlten. In weiten Teilen der Welt, in Afrika zum Beispiel, heißt das, wenn die Nieren nicht mehr arbeiten, ist das das Todesurteil. Und bei uns hat jeder Anrecht darauf, ob er Privatpatient ist oder bei der Ortskrankenkasse, ob er Arbeit hat oder nicht. Bei uns hat jeder Anspruch auf eine hohe Versorgung. Und so ist es in vielen Dingen im Leben, dass wir hohe Standards haben, an die wir uns gewöhnt haben und dann vielleicht am kleinen Makel unzufrieden sind. Jetzt wende ich mich mal an die Kinder. Zuerst mal die Frage, wer geht schon in die Schule? Bitte mal die Hand heben. Weiter hoch. Gut, Dankeschön. Ich frage euch jetzt nicht, ob ihr gerne in die Schule geht. Die Frage ist eine Schwarz-Weiß-Frage. Ihr habt vielleicht alle Fächer, die ihr mögt und Fächer, die ihr nicht mögt. Und das Gleiche so mit den Lehrern. Da gibt es welche, mit denen kommt man gut zurecht und welche nicht. Aber ich frage euch mal, ohne dass ihr antworten müsst, habt ihr Gott schon mal gedankt, dass ihr zur Schule geht? Ihr werdet mir vielleicht sagen, du hast ja gar keine Ahnung. Wir müssen immer früh aufstehen. Und dann, wenn die Schule vorbei ist, haben wir noch Hausaufgaben. Und wir müssen Arbeiten schreiben. Wer von euch muss in der kommenden Woche eine Arbeit schreiben? Mal bitte, Hand hoch. Schlimm, ne? Und dann gibt es ja noch zusätzlich die unangekündigten Leistungskontrollen und Zensuren. Ihr sagt mir vielleicht, dafür danken, das fällt mir aber schwer. Hausaufgaben und Arbeiten schreiben. Die Vatis und Muttis, wenn die von Arbeit kommen, die haben frei. Es freut mich, dass ihr jetzt nicht pfeift oder so. Ich weiß, dass der Satz natürlich aus Sicht der Eltern falsch ist, aber aus der Sicht der Kinder ist es schon so. Streng genommen habt ihr keine Hausaufgaben. Habt ihr mal überlegt, ihr müsst eine Arbeit schreiben, aber eure Vatis, die gehen auf Arbeit. Das ist das gleiche Wort. 8 Stunden am Tag und 5 Stunden in die Woche, in der Woche. Es wird also nicht besser nach der Schulzeit. Dann kommt die Arbeit. Ich will euch eigentlich daran erinnern, dass das ein Glück ist, dass ihr in die Schule gehen dürft und lernen. Und dass es viele Kinder auf der Welt gibt, die nicht lernen können, die vielleicht sogar arbeiten gehen müssen als kleine Kinder, um Unterhalt für die Familie ranzuschaffen. Probiert es einfach mal, bedankt euch mal bei Gott oder bei Jesus Christus, dass ihr in die Schule gehen dürft. Zu unserem Überfluss in Deutschland gehört natürlich auch das Essen. Ich habe mal nachgeguckt im Alten Testament und bei den jüdischen Gelehrten, was da so steht zu dem Thema Erntedank. Es ist so, Weihnachten und Ostern, unsere großen christlichen Feste, Geburt des Herrn und dann Kreuzigung und Auferstehung sind Feste, die sich die Christen praktisch selbst gegeben haben, um an diese herausragenden Geschehnisse zu erinnern jedes Jahr. Das Erntedankfest ist im Alten Testament ein von Gott verordnetes Fest. Ich lese mal kurz was vor. Wer nachschlagen will, mit, das steht in 3. Mose 23. Ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen in Israel und sage zu ihnen, die Feste des Herrn, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt, meine Feste sind diese. Und dann ab Vers 9. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Gabe der Erstlinge eure Ernte zum Priester bringen. Weiter wollen wir gar nicht lesen. Es ist dann ausführlich beschrieben, wie die Gaben und die Opfer dann zu vollziehen sind. Es gibt noch ähnliche Bibelstellen, wo das Erntedankfest beschrieben wird. Zum Beispiel in 2. Mose 23, Vers 16. Ein von Gott verordnetes Fest, das wir heute feiern. Das Fest hat sich auch im jüdischen Leben bei den gläubigen Juden bis heute gehalten. Wir danken ja täglich beim Essen. Wir danken Gott vor dem Essen. Mindestens, sage ich mal, 3 Mahlzeiten am Tag und 365 Tage im Jahr. Es sind weit über 1000 Dankgebete allein für das Essen. Und vielleicht geht euch das besser als mir, aber da schleichen sich oder vielleicht auch normal automatische Formulierungen ein. Und wenn das praktisch zum Ritual wird, ist immer auch die Frage, inwieweit meint man das von Herzen? Inwieweit denkt man denn daran, dass man Gott wirklich bewusst Danke sagt? Einfach weil Essen bei uns was völlig Normales ist. Überhaupt nichts Herausragendes, dass wir uns satt essen können. Wenn wir in der Kaufhalle stehen, ist eher das Problem die Fülle der Auswahl. Also mir geht es eher immer so, dass ich gar nicht weiß, was ich da holen soll und bin froh, wenn das meine Frau macht. Ich bin mal noch bei den jüdischen Gelehrten geblieben und habe mal angesehen, wie die das beim Essen machen. Das Essen beginnt dort mit einem Segensspruch. an Gott gerichtet, der du Brot aus der Erde hervorbringst, oder am häufigsten 1. Mose 27, 28, das ist der Segen, mit dem Isaak seinen Sohn Jakob segnet. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde viel Korn und Most. Ein Segensspruch. Ich komme da nochmal drauf, hier steht Korn und Most. Es steht nicht da Brot und Wasser. Es geht nicht bloß, dass man gerade so seinen Körper am Leben erhält. Und dann kommen während des Essens Segenssprüche der Genießenden. Da gibt es unzählige, das richtet sich danach, was man nun gerade isst, ob Fisch, ob Fleisch, ob Brot oder was trinkt. Das ist da sehr vielfältig ausgeführt. Und erst nach dem Essen kommt das Dankgebet. Das sind Worte aus dem 5. Buch Mose, die ich am Anfang vorgelesen habe. Wenn du nun gegessen hast und satt bist, dann sage Gott Dank. Das ist der Grund, weshalb die Juden nach dem Essen beten. Ich denke nicht, dass wir das unbedingt falsch machen und jetzt unsere Gewohnheiten ändern müssen, aber man kann ja mal darüber nachdenken. Im jüdischen Glauben hat das Essen eine große und durchweg positive Bedeutung. Und der jüdische Glauben ist ja das Alte Testament auch eine Säule, neben dem Neuen Testament, dem, was uns der Sohn Gottes gesagt hat, auch eine Säule unseres Glaubens. Es geht wirklich nicht um Brot und Wasser, was ja bei uns Applikationen zur Assoziationen zum Gefängnis mit sich bringt, sondern man darf das Essen wirklich auch genießen. Wir dürfen uns freuen an den Gaben, die Gott uns gibt. Es geht nicht um Völlerei und Trinkgelage, aber wir dürfen mit Bewusstsein die guten Dinge essen, die uns Gott gibt. Im Neuen Testament gibt es das Fasten, im Alten Testament gibt es zum Beispiel den Abschnitt über die Nasiräer. Menschen, die sich für eine gewisse Zeit absondern, um eine engere Beziehung zu Gott aufzubauen. Und da gibt es einige Vorschriften, die dürfen sich zum Beispiel die Haare nicht schneiden und sie dürfen nicht vom Frucht des Weinstocks essen oder trinken. Und nach der Nasiräerzeit müssen sie sich die Haare wieder schneiden und verschiedene Opfer bringen und unter anderem auch ein Sühneopfer. Und die jüdischen Gelehrten legen das so aus dafür, dass sie in diesem Jahr oder zwei Jahren, also für ihre Nasiräerzeit, zum Beispiel das Gewächs des Weinstocks, die gute Gabe Gottes, verschmäht haben. Ich habe im Talmud einen Satz gefunden. Also die Juden haben ja die Tora, die 5 Bücher Mose, und der Talmud, und dann vor allem der babylonische, ist der größere und berühmtere, wo die jüdischen Gelehrten und Weisen und Rabbiner aufgeschrieben haben, wie die Bibel nun zu verstehen ist und wie man im Alltag zu leben hat. Ich sage also vorneweg nochmal, ist ein Satz von Menschen. Wir haben ja erst vor kurzem beim Thema Scheidung gehört, dass die jüdischen Gelehrten auch zu 100% daneben liegen können. Aber ich lese das trotzdem mal vor. Nach dem Tod schuldet der Mensch Gott Rechenschaft für jeden erlaubten Genuss, den er sich ohne Not entgehen ließ. Kann man geteilter Meinung darüber sein, aber es zeugt zumindest davon, dass die jüdische Religion, und im Neuen Testament wird es eigentlich nicht aufgehoben, durchaus eine lebensbejahende Religion ist. Also unser Glaube an Gott heißt nicht, dass wir auf alles verzichten müssen. Wir dürfen mit gutem Gewissen genießen, was uns Gott gibt. Unser Problem ist ja nicht der Hunger. Hunger weltweit gibt es. In den Industriestaaten ist der Hunger eigentlich ausgestorben. Seit ungefähr 150 Jahren, mit Beginn der industriellen Revolution, gibt es keinen Hunger mehr. Nur noch dann, wenn er menschengemacht ist. Also nach den beiden Weltkriegen gab es hier in Deutschland Hunger. Und für uns heute, selbst wenn in Deutschland eine Missernte wäre, in Europa, die reichen Länder kaufen sich das dann woanders. Und wenn es teurer wird, wird es halt ein bisschen teurer. Aber hungern müssen wir nicht. Hungern müssen die anderen, die so schon an der Existenzgrenze leben. Hängen geblieben bin ich beim Nachdenken über den Tag heute auch am Vater Unser. Wir beten das ja nicht so regelmäßig oder überhaupt nicht wie in den evangelischen Kirchen. Natürlich, weil wir freie Gebete sprechen und keine ritualisierten Gebete, aber es ist ja auch in dem Fall, sind das ja Worte unseres Herrn Jesus Christus. Vielleicht ist uns das nicht mehr, sage ich mal, provozierend aktuell genug. Ich meine jetzt natürlich die Zeile, unser täglich Brot gib uns heute. Wenn ich meine Gebete so überdenke in den letzten Jahrzehnten, ich habe eigentlich nicht mehr gebetet, dass ich heute doch bitte zu essen bekommen könnte. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil das Essen normal ist. Wir danken dafür. Aber um Essen bitten, das ist doch nicht unser Problem. Natürlich kann ich diesen Vers auch sinngemäß auslegen und das kann heißen, Vater im Himmel, erhalte mir bitte meine Arbeit und meinen Arbeitsplatz und dass ich gesund bleibe und auf Arbeit gehen kann und für meine Familie sorgen. Dann ist der Vers auch für uns okay. Ich habe vor einigen Wochen ein Buch in der Hand gehabt, ein Fotobildband über Gartengestaltung. Da gibt es ja unzählige davon. Ich denke, hat jeder schon mal einen in der Hand gehabt. Sind immer ganz tolle Bilder drin, schöne Gärten. Und die sehen immer völlig anders aus als der eigene. Und dieser Bildband war also geschrieben von einer mir bis dahin völlig unbekannten, aber offensichtlich in ihren Kollegenkreisen erfolgreichen und bekannten Gärtnerin. Und in einem der Begleittexte zu einem der Bilder stand, dass die Frau sozial sehr engagiert war und zeitweise in Afrika gearbeitet hat, in einem Waisenhaus da wohl gekocht und Essen ausgegeben. Und die Kinder haben sie gefragt, Tante, was machst du eigentlich, wenn du zu Hause in Deutschland bist? Was arbeitest du? Und da hat sie geantwortet, ich bin Gärtnerin, ich züchte Blumen und verkaufe sie. Blumen? Blumen, haben die Kinder gefragt, das konnten sie nicht verstehen. Das ist ja nichts zum Essen. Wie kann man denn so etwas Nutzloses anbauen? Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass man vielleicht in Afrika, wenn man jemanden besucht, keine Blumen mitnimmt, sondern vielleicht einen Bund Mohrrüben oder ein halbes Huhn. Blumen sind auch ein Ausdruck unseres riesigen Wohlstandes, dass man Zeit und auch, sage ich mal, Erntefläche hat, wo man Dinge für die Freude der Augen anbauen kann. Nach dem Krieg sollte es wohl anders gewesen sein. Da hat jeder, der hinterm Haus 3 Quadratmeter Boden hatte, dort was zu essen angebaut. Wenn wir uns an Blumen freuen, können wir auch daran denken, dass wir satt zu essen haben und darüber hinaus. Um unseren Wohlstand noch etwas zu verdeutlichen, möchte ich, dass wir jetzt noch ein paar Bilder ansehen. Ich bitte also den Walter mal die Leinwand runterzufahren. Es ist mir persönlich lieber, dass das Kreuz nicht die ganze Zeit verdeckt ist und dieses 10 Sekunden Drehen des Motors bitte ich mal zu entschuldigen. Könnten wir vielleicht das Licht hier vorne ausmachen? Ist das zu erkennen? Von mir aus sehe ich es nicht besonders gut. Könnten wir, gehen die Scheinwerfer doch noch ein bisschen auszumachen? Ich persönlich muss nicht unbedingt im Rampenlicht stehen. Also okay. Ich habe eine schöne Fotoserie gefunden von dem amerikanischen Fotografen Peter Menzel, der mehrfach um die Welt gereist ist. Und da hat er Familien fotografiert. Es ist also nur eine kleine Auswahl. Das war jetzt noch eine Nachtaufnahme. Das, Die Komposition der Bilder ist immer gleich. Er lässt eine Familie sich aufstellen und davor, was die Familie in einer Woche isst. Das ist die, steht auch drauf, die Familie Braun aus Australien. Das könnte auch vielleicht in den USA sein. Die Erwachsenen sind alle übergewichtig und hatten Diabetes. Jahresverbrauch, der Wochenverbrauch an Geld waren $380. Mal sehen, ob der Pointer geht. Rechte Bildhälfte ist beeindruckend. Verbrauch an Fleischprodukten in der Woche 30 Kilogramm. Das ist eine Familie in Deutschland. Zwei Erwachsene, zwei Kinder gehen arbeiten, beide. Ein großer Anteil an Fertigprodukten, da man nicht so viel Zeit zum Essen kochen hat. Zu beachten auch die Menge an abgefüllten, vorgefertigten und sicher auch kalorienreichen Getränken. Eine Familie aus der Türkei, bitte auch immer beachten, ist sicher augenfällig. Die Anzahl der Familiengröße, und der Anteil an Gemüse. Er wird also mit den nächsten Bildern immer mehr zunehmen. Der Fleischanteil sinkt. Familie Çelik aus der Türkei, im Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. Hauptsächlich traditionelle Gerichte, Kichererbsen, Oliven, Zucchini. Da bei uns für die Türkei scheinbar als Nationalgericht bekannte Döner steht überhaupt nicht auf dem Speiseplan. Familie Natomo aus Mali. Im Wesentlichen essen sie in der Woche 30 Kilo Mais, 20 Kilogramm Hirse, 20 Kilogramm Reis, Wasser aus dem Dorfbrunnen. Eine Familie aus Ecuador. Hauptsächlich essen sie Kartoffeln, kein Fisch, kein Fleisch, keine Eier. Sie züchten auch Tiere. Wenn mal eins übrig ist, wird es zum Markt gebracht und verkauft, um die Dinge zu kaufen, die man selber nicht herstellen kann. Also Bekleidung, alles aus Metall. Getränk, Brennnesseltee. Und nochmal Afrika. Eine Familie in einem UNO-Flüchtlingslager. Geld pro Woche $1,22. Da ist nicht viel da. Und es gibt natürlich auch welche, die bleiben immerhin am Leben. Es gibt dann noch genug, die nichts zu essen haben. Ich frage jetzt nochmal die Kinder. Ja, wer von euch hat eine Lieblingsspeise, ein Lieblingsessen? Sagen wir mal mittags. Ihr alle. Nee? Einige nicht. Ihr esst alles gern, nehme ich an. Und wenn ihr Großmutter oder Großvater besucht, dann fragen die euch, wenn sie nicht schon wissen, was soll ich heute kochen? Was möchtest du? Die Kinder hier sind auch, man hat ja mit den Familien geredet, die Kinder sind alle gefragt worden, was ist euer Lieblingsessen? Die Kinder in Afrika können die Frage nicht beantworten. Sie hatten überhaupt keins. Die Kategorie Lieblingsessen gab es bei denen nicht. Versteht ihr das? Keine Auswahl. Man ist froh, wenn man was zu essen hat. Was bleibt also? Wir leben im Wohlstand. Gott erwartet von uns Dankbarkeit, und zwar bewusste Dankbarkeit und vielleicht auch jeden Tag neue. Solche Festtage wie heute sind natürlich dazu da, um uns das wieder mal ins Bewusstsein zu rufen. Zum Erntedank gehört aber auch, und gerade zum Überfluss, das Abgeben an andere. Wie viel geben wir ab von unserem Wohlstand? Es gibt zum Beispiel die Sammelbewegung Brot für die Welt. Das heißt, wenn man das sehr kritisch betrachtet, geht der Satz weiter und das heißt dann in Klammern, aber die Wurst bleibt hier. Wir geben nicht sehr viel ab von unserem Überfluss. Im Moment ist gerade aktuell in Deutschland Klaus, du könntest das ruhig beenden und wir können die Tafel wieder hochfahren. Im Moment ist gerade aktuell in Deutschland die Diskussion stark über die Flüchtlingsströme, Asylanten in Deutschland. Die Probleme sind natürlich groß und bei wem man in der Nähe gerade so ein Asylantenheim aufbaut, dicht neben eigenen Haus, ist das sicher kritisch. Deutschland hat dieses Gesetz im Grundgesetz stehen, einfach aus unserer Geschichte heraus, weil viele Deutsche in der Nazi-Herrschaft in anderen Ländern Asyl bekommen haben. Und unser Asylrecht gewährt Asyl für politisch Verfolgte und welche von wem auch immer vom Tode Bedrohte. Da geht es aber nur so wie jetzt bei der IS, wenn es um Leib und Leben geht, durch Gewalt. Asyl für der Hungertod Bedrohte steht nicht in unserem Gesetz. Das ist also noch ein großer Spielraum, auch die Frage, ob unser Land da genug tut. Natürlich können wir nicht alleine die Welt retten, aber man muss sich schon fragen, was man da tun müsste. Im Judentum war das auch so, es musste jeder abgeben. Das ging nicht nur über den Priester, der verteilen konnte. Das reichte der arme Nachbar. Witwen und Waisen, Leute, es gab ja keine Rente, keine Altersvorsorge, keine Sozialsysteme. Es ging immer darum, dass Menschen, die keine Familie hatten, auch leben. Und daher die Verpflichtung schon immer gewesen, im Alten und im Neuen Testament, für andere Menschen vom Wohlstand mit abzugeben. Woher kommt unsere Dankbarkeit? Für mich letzten Endes aus dem Wissen heraus, dass wir zu 100% von Gott abhängig sind. Auch wenn wir das im Alltag vielleicht nicht so sehen. So wie unsere atheistischen Mitmenschen, die gehen auch auf Arbeit, bekommen Lohn und kaufen sich ihre Nahrung ein. Und das scheint zu funktionieren. Das geht auch ohne Gott. Und wir sollten es aber besser wissen. Nicht zu denken, dass man das 90% vielleicht auch ohne Gott schafft, in dem braucht man dann für die kritischen Fälle. Sondern, dass wir jeden Tag daran denken, dass alles, was wir sind und alles, was wir haben, von Gott kommt. Zum Schluss lese ich noch einen Bibelvers vor aus Apostelgeschichte 14, Vers 17. Gott hat uns viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ich wünsche mir, dass wir jetzt zusammen noch das Lied 650 singen.